Ostern liegt hinter uns und wir haben viel von Jesu Tod und seiner Auferstehung gehört und darüber nachgedacht. Und heute geht es um die Konsequenz daraus, nämlich unsere Auferstehung. Und wir haben letzten Sonntag schon gehört, Jesus ist der Erstling aus den Toten, er ist der Erste, der wirklich auferstanden ist zum ewigen Leben und wir werden folgen. Und ich möchte starten mit einer Geschichte, einem Dialog zwischen zwei Zwillingen, die sind ja meistens zu zweit. Und das Besondere an diesem Gespräch ist, dass es vor der Geburt stattfindet, also noch im Mutterleib. Da sagt der eine, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden groß und stark. Für das da draußen, an der frischen Luft, dann, antwortet der andere. Ich glaube, das hast du gerade erfunden. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Und wie bitte soll frische Luft ausschauen? Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel, viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir dann auch mit unseren Beinen herumlaufen können und mit dem Mund tolle Sachen essen. So ein Schwachsinn, sowas habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was ist denn das für eine verrückte Idee? Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist doch die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, das geht ganz bestimmt. Es wird nur eben alles ein bisschen anders sein. Du träumst wohl. Es ist ja noch nie jemand zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben einfach zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird sicher für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch nicht wirklich an eine Mutter. Wo soll die denn bitte sein? Na hier, überall, um uns herum. Wir sind und wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. So ein Blödsinn. Von einer Mutter habe ich ja noch nie etwas bemerkt. Und wenn ich es nicht bemerke, dann gibt es das auch nicht. Schluss damit. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie leise singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt ganz sanft und liebevoll streichelt. Ich glaube, der Sinn von der Geschichte ist ziemlich offensichtlich. Es soll einfach zeigen, wie unsinnig das es eigentlich ist, nicht an Gott zu glauben und nicht an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Also ja, wir gehören zu jenen, die an ein Leben nach der Geburt und an eine Auferstehung nach dem Tod glauben. Und in dieser lebendigen Hoffnung leben wir und in dieser Hoffnung sterben wir auch. Dass das von vielen Menschen seit jeher angezweifelt wird, ist jetzt auch nicht neu. Und damit musste sich Paulus auch schon herumschlagen. Und es ist auch kein Zufall, dass er im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel eben so ausführlich auf die Auferstehung eingeht. Wir haben jetzt da eben die dritte Predigt über den 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und ich möchte mit Vers 35 starten. Ihr fragt also, wie werden denn die Toten auferweckt und was für einen Körper werden sie dann haben? Also das sind zwei Fragen, die da an Paulus scheinbar herangetragen werden und da kommt schon so der Zweifel durch. Wieso denn das bitte funktionieren? Sollen da die toten Leichen wieder raufkommen und dann so wie Zombies irgendwie herumlaufen? Wie soll man sich denn das vorstellen, Auferstehung? Die Griechen, die waren ja seit jeher bekannt für ihre Weisheit und ihre Klugheit. Und gerade Weisheit und zu viel Kopfwissen ist oft dem logischen Hausverstand im Weg. Man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Wer allerdings viel mit Menschen zu tun hat, weiß doch, es gibt dumme Fragen. Es gibt sogar richtig dumme Fragen. Und der Meinung ist, glaube ich, Paulus auch, weil er dann doch recht provokant eigentlich ein bisschen Antwort gibt und den Spieß umdreht und eben die klugen Leute mit recht einfachen Sachen ein bisschen vor den Kopf stoßt. Und er schreibt dann weiter in Vers 36 wie unvernünftig oder du Tor oder du Narr oder bist du eigentlich dumm, wenn du so eine Frage stellst. Und er sagt dann einfach, wie naiv das eigentlich ist, wenn man nicht an eine Auferstehung glaubt. Und ich habe heute 5 Fragen, die wir durchgehen wollen. Was, wie, wann, dann und jetzt. Also relativ einfach zu merken, was, wie, wann, dann und jetzt. Was, also 35 bis 49. Wie unvernünftig, du Narr. Was du sehst, muss doch erst sterben, damit es lebendig wird. Also Paulus ist schon ein bisschen ironisch auch, und jetzt tut das nicht hochtrabend daher theologisieren, sondern er kommt zu ganz einfachen Bildern aus der Landwirtschaft. Nämlich aus einem Samen wird eine Pflanze. Und damit versucht er vielleicht auch ein bisschen das selbst auf die Idee kommen, okay, unsere Logik ist gar nicht so logisch und vielleicht kommen wir uns doch auf ihre eigene Dummheit drauf. Damit eine Pflanze entstehen kann, muss der Same aufgehen, er muss sich auflösen, er muss sozusagen sterben, sonst kann keine neue Pflanze werden. Das Sterben vom Samen ist die Voraussetzung dafür, dass eine neue Pflanze entstehen kann. Anders geht es nicht. Spurgeon hat dazu gesagt, ich glaube, dass kein Bauer jemals weint, wenn er seine Saat ausbringt. Liebe Freunde, wenn das der Tod ist, wenn er nur eine Aussaat ist, so lasst uns mit allem ungläubigen, hoffnungslosen und gnadenlosen Kummer aufhören. Unser Familienkreis ist zerbrochen, sagt ihr. Ja, aber nur gebrochen, damit es sich neu formieren kann. Ihr habt einen lieben Freund verloren. Ja, aber ihr habt diesen Freund nur verloren, damit ihr ihn wiederfindet und mehr findet, als ihr verloren habt. Sie sind nicht verloren, sie sind ausgesät. Unser Sterben ist nicht ein Beweis gegen die Auferstehung, sondern eine Voraussetzung für die Auferstehung. Unser Sterben ist nicht ein Beweis gegen die Auferstehung, sondern eine Voraussetzung für die Auferstehung. Und die Tatsache, dass man in diesem Leben mit dem Alterungsprozess, mit Leid, mit Krankheit, Schmerzen und Tod zu kämpfen haben, das soll uns nicht daran hindern, an die Auferstehung zu glauben, sondern uns im Gegenteil darauf vorbereiten. Das führt uns hin zum Tod und bereitet uns auf die Auferstehung vor. Es soll uns wachrütteln, darüber nachzudenken. Vers 37, du siehst ja nicht die Pflanze, die erst entstehen soll, sondern nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder vom Kirschbaum. Da pflanzt man auch nicht einen Baum, einen fertigen hin, sondern man pflanzt den Samen. Und aus dem Samen entsteht dann der Baum. Ich habe bei mir hinterm Haus 3 Weichselbäume stehen. Und voriges Jahr beim Rasenmähen bin ich dann draufgekommen, dass da überall aus der Wiese so kleine Sprosslinge, kleine Triebe mit Kirschbaumblättern hochkommen. Und ich dachte, hat da jetzt irgendwie jemand gegen meinen Willen dann noch weitere Bäume gepflanzt? Ich würde gar nicht. Nein, es ist einfach der Same in die Erde reingefallen. Und daraus entstehen jetzt lauter kleine Triebe. Und wenn ich da jetzt nicht regelmäßig mähen würde, hätte ich da bald einen ganzen Weichselbaumwald hinterm Haus stehen. Also es ist der Same, der aufgeht. Und diese Bäume, die dann daraus entstehen, sind das dann alles die gleichen Bäume? Nein, sie unterscheiden sich. Jeder wächst ganz anders, jeder schaut ganz anders aus, jeder ist ein Unikat. Und dieser abgestorbene Same und der Baum, der daraus entsteht, da ist eine Verbindung zwischen den beiden, aber es ist nicht das Gleiche. Sie werden nicht wieder mit dem alten Körper neu geboren, sondern es entsteht was ganz was anderes. Und unser Auferstehungskörper wird auch völlig anders sein als unser jetziger Körper. Wir werden nicht mit dem alten Körper wieder zurückkommen und dann so wie Zombies herumlaufen. Warum nicht? Vers 38, Gott gibt ihm dann die Gestalt, die er vorgesehen hat, und zwar jeder Samenart ihre eigene. Nach der Auferstehung haben wir eine völlig neue Existenz. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde und es wurde. Gott hat alles Leben erschaffen, auch wenn vorher alles formlos, leer, finster, tot war, hat er daraus neues Leben erschaffen. Aus seinem alten Körper wird ein völlig neuer Körper neues Leben erschaffen. Wer Probleme hat, an Gottes Schöpfungsmacht zu glauben, braucht nur in die Natur schauen. Gerade jetzt im Frühjahr sehen wir einfach, dass Gott aus Altem, das wie tot ausschaut, leer ist, abgestorben vom Vorjahr, neues Leben erschafft. In Versen 39 bis 41 geht dann Paulus eben auf diese Vielfalt ein. Nicht jedes Fleisch hat die gleiche Beschaffenheit. Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs, der Vögel und der Fische. Es gibt so viele unterschiedliche Lebewesen und auch wir Menschen unterscheiden uns so sehr voneinander. Es ist keiner, der dem anderen gleicht. Dann richtet er den Blick noch höher, schaut nach oben. Auch da so viele Unterschiede. Dann gibt es die himmlischen und die irdischen Körper. Die himmlischen Körper haben eine andere Schönheit als die irdischen. Und das Licht der Sonne ist anders als das des Mondes und das von den Sternen. Und auch die Sterne unterscheiden sich in ihrem Glanz. So viel Unterschied. Und jetzt nennt Paulus da 7 Punkte, wie sich unser zukünftiger Körper von diesem Körper jetzt unterscheidet. Vers 42. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, voller Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist schwach. Was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann auch einen geistlichen Leib. Unser Körper ist vergänglich. Das wissen wir. Wir altern und besser wird im Alter selten was. Wir kriegen Falten. Die Knochen und die Gelenke tun nicht mehr das, was früher getan haben und was wir gerne hätten, was tun. Die Haare werden grau, fallen aus. Wir brauchen immer längere Erholungsphasen. Wir brauchen Schlaf, wir brauchen Essen. Das Essen verwehrt man seltsamerweise immer schlechter, wir verdauen immer schlechter. Wir lagern das in Form von Fettreserven ein, Reserven, die wir eigentlich gar nicht brauchen und die wir dann auch so schwer wieder abbauen können. Essen, trinken, schlafen, ohne dem geht es einfach nicht. Unser auferweckter Körper ist unvergänglich. Unser jetziger ist vergänglich. Im Endeffekt wartet der Tod und die Würmer auf uns. Unser auferweckter Körper ist dann unvergänglich. Es gibt keinen Alterungsprozess mehr. Schönheit vergeht dann nicht mehr. Herrlichkeit und Kraft, das ist, was unseren Körper dann auszeichnet. Wir brauchen keine Pausen mehr. Wir brauchen keinen Schlaf mehr, keine Erfrischungen, keine Stärkungen. Wir sind jeden Tag wie neugeboren, topfit, könnten Bäume ausreißen, essen, trinken, schlafen, fällt weg. Stattdessen ernähren wir uns dann geistlich in Gottes Gegenwart. Und diese geistlichen Bedürfnisse, die haben wir ja jetzt auch schon. Nur merkt man oft, dass unsere sündhafte, unsere menschliche Natur unsere irdischen Bedürfnisse, unseren geistlichen Bedürfnissen im Weg stehen. Ein klassisches Beispiel dafür sehen wir im Garten Gethsemane, als die Jünger mit und für Jesus beten wollten und das einfach nicht geschafft haben. In seiner schwersten Stunde wollten sie ihn zur Seite stellen und sie haben es nicht geschafft. Der Geist ist willig, der Körper ist schwach. Und wir merken das einfach immer wieder. Wir wollen ja, wir wollen beten, wir wollen für Jesus leben, wir wollen für ihn arbeiten, für ihn kämpfen. Und dann irgendwie gelingt es uns einfach nicht so. Wir werden einfach immer wieder von uns selbst ausgetrickst und übermannt. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit haben wir mal vorgehabt, dass wir so eine Gebetsnacht machen. In Hafendorf, in der kleinen Kapelle dort, haben uns getroffen mit Liederbüchern, mit Gitarre und gesagt, ja, wir wollen die Nacht einfach durchsingen, durchbeten. Und dann ist es finster geworden, es ist kalt geworden, die Pausen zwischen den Gebeten sind immer länger geworden und dann singen wir noch was, ja, singen wir halt noch was. Und irgendwann hat man schon gehofft, vielleicht sagt irgendwer, was muss vielleicht doch gut sein, und im Endeffekt haben wir uns dann darauf geeinigt, so um Mitternacht oder um eins herum, war eine gute Idee, war super bisher, aber vielleicht lassen wir es jetzt doch, vielleicht machen wir es dann das nächste Mal, dass wir dann wirklich die ganze Nacht durchhalten und dann nehmen wir uns vielleicht dickere Jacken mit und vielleicht auch was zum Trinken. Und im Endeffekt waren wir dann alle froh, dass wir heim können und ins Bett. Und ein zweites Mal hat es dann gar nicht mehr stattgefunden. Der Geist ist willig, der Körper ist schwach. Und im Galaterbrief Kapitel 5 schreibt Paulus, denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. So schaut es aus im Leben. Wenn wir eines Tages mit einem neuen, mit einem himmlischen Körper auferstehen werden, hat dieser Kampf ein Ende. Die geistliche Natur und unser neuer Körper stehen nicht mehr im Kampf gegeneinander, sondern sie leben in Einklang und Harmonie. Gott hat wirklich Großartiges mit uns vor. Was in die Erde gelegt wird, ist schwach. Was auferweckt wird, voller Kraft. Spurgeon schreibt dazu, die Gerechten werden müde und erschöpft in ihre Gräber gelegt. Aber als solche werden sie nicht auferstehen. Sie gehen hinein mit zerfurchter Stirn, ausgehöhlten Wangen, faltiger Haut. Sie werden in Schönheit und Herrlichkeit erwachen. Und jetzt kommen noch ein paar logische Argumente ab Vers 45. So steht es auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam jedoch wurde zu einem lebendig machenden Geist. Doch das Geistliche war nicht zuerst da. Zuerst kam es von der Seele bestimmte Leben und dann erst das vom Geist bestimmte. Der erste Mensch stammt von der Erde, vom Staub. Der zweite Mensch vom Himmel. Also er vergleicht hier den ersten Adam, den natürlichen Menschen, und den letzten Adam, Jesus, den geistlichen Menschen. Wobei geistlicher Mensch jetzt nicht heißt, dass er körperlos wie ein Spukgespenst ist. Jesus hat nach seiner Auferstehung auch einen Körper gehabt, der seinem vorigen Körper nicht unähnlich war. Aber es war ihm so die geistliche, die verbesserte Version 2.0, könnte man sagen. Und Gott hat dem Menschen Leben eingehaucht und wir bekamen einen Körper, der ihm zu diesem Leben, zu dieser Seele und zu diesem Planeten hier passt, mit dem wir hier atmen und leben können. Und das hat einen Grund, warum Fische Flossen haben, warum Vögel Flügel haben. Die Flossen passen zum Fisch, damit kann er schwimmen. Die Flügel passen zum Vogel, damit können sie fliegen. Und unser Körper passt zu diesem Leben hier auf diesem Planeten, zu unserer Seele jetzt. Aber dieser Körper passt eben nicht mehr, wenn wir mal auferstehen. Dafür brauchen wir dann eben einen neuen, einen geistlichen Körper. Wie der irdische beschaffen war, so sind auch die irdischen Menschen beschaffen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so werden auch die himmlischen Menschen beschaffen sein. Und so wie wir jetzt nach dem Bild des irdischen Adam gestaltet sind, werden wir nach dem Bild des himmlischen gestaltet sein. Jeder der beiden Adame hat Nachkommen, hat eine Menschheit hervorgebracht. Adam durch Fortpflanzung, durch die körperliche Geburt und Jesus durch die geistliche Wiedergeburt. Und zwischen beiden Adamen und ihren Nachkommen besteht ein Zusammenhang, eine Gesetzmäßigkeit, eine DNA, die sie weitergeben. Und die Nachkommen haben eben dasselbe Wesen. So wie Adam menschliche Wesen und die sündige Natur weitergegeben hat, wird unser himmlischer Körper einmal voll und ganz dem Bild und dem Wesen Jesu entsprechen. Im Philipperbrief schreibt Paulus, er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem herrlichen Körper entsprechen wird. Die Frage, ja wie soll das gehen? Verse 50 und 51. Der deutsche Begriff Auferstehung ist da vielleicht ein bisschen irreführend. Kommt vom griechischen Wort Anastasis, da kommt auch der Name Anastasia her. Das heißt so viel wie aufstehen, wieder aufrichten, wieder aufstehen, also das Zurückbringen vom Tod wieder zum Leben. Und das ist ein bisschen irreführend. Man bekommt so wirklich den Eindruck, ja, die Toten kommen jetzt wieder rauf aus den Gräbern, stehen eben wieder auf. Und Paulus berichtigt das ein bisschen. In Vers 50, ich versichere euch, Geschwister, ein Körper aus Fleisch und Blut kann keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Etwas Vergängliches kann nicht unvergänglich werden. Etwas Vergängliches kann nicht unvergänglich werden. Und das hat Paulus ja bereits mit dem Vergleich mit dem Samenkorn gesagt. Eine tote Pflanze bleibt tot, der wird nicht mehr lebendig. Aber aus dieser toten Pflanze entsteht ein völlig neues Leben, eine neue Pflanze. Und die Auferstehung ist eben nicht eine Wiederherstellung vom alten, vom toten Körper, sondern es entsteht ein ganz neues Leben. Und dieses Prinzip ist Paulus so wichtig, dass er immer weiter darauf eingeht und immer mehr ausführt. Mit Fleisch und Blut meint er jetzt nicht nur den Körper, sondern alles, was dazugehört, das gesamte sündige menschliche Wesen. So wie wir jetzt sind, können wir nicht zu Gott kommen. Wir brauchen ein neues Wesen, einen neuen Geist und einen neuen Körper, der zu diesem neuen Leben passt. Und die biblische Auferstehung ist eben nicht dasselbe wie ein Weiterleben nach dem Tod. Hört zu! Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Manche Menschen werden Jesu Wiederkehr live erleben. Vielleicht in dieser Generation, vielleicht erst in vielen Jahren. Aber für uns, die wir an Jesus glauben, macht es keinen Unterschied, ob wir jetzt leben oder sterben. Wir werden so oder so verwandelt werden. Ob es jetzt ein bereits verwester Körper ist oder ein noch lebendiger Körper, wir werden diesen Körper auf alle Fälle zurücklassen und werden einen neuen Körper bekommen, der zum ewigen Leben passt. In der Natur gibt es da ein schönes Beispiel dafür, nämlich die Metamorphose von einem Schmetterling. Aus einer eher weniger schönen Raupe wird dann ein wunderschöner Schmetterling. Gott verwandelt einen Körper, der wenig Herrlichkeit hat, in einen Körper mit großer Herrlichkeit. Und etwas Ähnliches passiert eben mit der Auferstehung. Ähnlich, ja, das Gleiche, nein. Eine Metamorphose dauert ungefähr 2 bis 3, manchmal sogar 4 Wochen. Wie lang dauert unsere Verwandlung nach der Auferstehung und wann wird das sein? Das ist die nächste Frage, also 52 und 53. Blitzartig, in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune, denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt. Denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit. Also anders wie bei der Metamorphose wird es einfach schnell und blitzartig sein, durch einen göttlichen Fingerschnipser. Wenn die Zeit reif ist, wird der große Wecker klingeln, die letzte Posaune und wir werden verwandelt werden. Es gibt Diskussionen und Spekulationen, ob diese letzte Posaune hier ident ist mit der Posaune, die in der Offenbarung oder im ersten Thessalonicher Brief erwähnt wird, ist eher fraglich. Und Henry Allen Ironside, evangelikaler Prediger und Pastor, hat dazu gemeint, dass diese letzte Posaune, das war früher so eine Redewendung, kommt vom römischen Militär. Da hat es drei Posaunen gegeben. Die erste Posaune heißt Zelte abbrechen und für den Abmarsch bereit machen. Die zweite Posaune Aufstellung, antreten in Reihe und Glied. Und die letzte Posaune, die dritte Posaune heißt dann Abmarsch. Und diese letzte Posaune ist eben auch dieser Abmarschbefehl für die Christen. Ein Signal für ein kosmisches Ereignis, könnte man sagen, wo das Zeitliche ins Ewige übergeht, wo das Sterbliche ins Unsterbliche übergeht. Der Punkt hier ist, dass es schnell geht, blitzartig. Keine große Vorbereitung, kein Bibabo, irgendwas, nein, zack. Und dann? Was dann? Verse 54 bis 57. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche Unvergänglichkeit und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde, und die erhält ihre Kraft durch das Gesetz. Paulus zitiert da aus Jesaja 25 und Hosea 13. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Mit der Verwandlung der Gläubigen ist der Tod endgültig besiegt. Aber Moment, ist nicht der Tod bereits damals am Kreuz von Jesu besiegt worden, als er für unsere Schuld gestorben ist? Ist der Tod nicht schon besiegt? Warum gibt es überhaupt Tod? Paulus sagt es ja sehr gut. Der Tod ist gekommen aufgrund der Sünde und er kommt seine Macht aufgrund des Gesetzes. Das sind, könnte man sagen, so die zwei Fundamente, die zwei Grundlagen für den Thron des Todes. Die Sünde und das Gesetz. Und Jesus stellvertretender Tod hat dem Tod, könnte man sagen, die Beine oder den Boden unter den Beinen weggezogen. Er hat dem Tod das Fundament genommen. Er hat Sünde und das Gesetz besiegt und erfüllt. Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde und die erhält ihre Kraft durch das Gesetz. Das klingt fast so ein bisschen wie ein sarkastisches Spottlied auf den Tod. Tod, was willst du denn noch? Du hast keinen Stachel mehr, du hast keine Kraft mehr, du hast nichts mehr. Warum Gott noch immer nicht den endgültigen Schlussstrich gezogen hat, warum wir noch immer auf Jesu Rückkehr warten müssen, warum es den Tod, obwohl Macht und Kraftlos noch immer gibt, das weiß Gott alleine. Was wir wissen, steht in Vers 57. Gott sei Dank, durch Jesus Christus, durch unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Und dieser Sieg ist uns sicher. Amen. Spurgeon schreibt dazu, ich werde dich nicht fürchten, Tod. Warum sollte ich? Du siehst aus wie ein Drache, aber dein Stachel ist weg. Deine Zähne sind zerbrochen, du alter Löwe. Warum sollte ich dich fürchten? Ich weiß, dass du nicht mehr in der Lage bist, mich zu vernichten. Aber du bist als Bote gesandt, um mich zu dem goldenen Tor zu führen, durch das ich eintreten und das unverhüllte Antlitz meines Erlösers für immer sehen werde. Sterbende Heilige haben oft gesagt, dass ihre letzten Betten die besten seien, auf denen sie je geschlafen haben. Für diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, hat der Tod immer noch einen Stachel. Der Stachel des Todes lag darin, dass wir gesündigt hatten und aufgerufen wurden, vor dem Gott zu erscheinen, den wir beleidigt hatten. Für euch Unbekehrte ist der Stachel des Todes nicht, dass ihr sterben werdet, sondern dass nach dem Tod das Gericht kommt und dass ihr vor dem Richter der Lebenden und Toten stehen müsst, um ein Urteil für die Sünden zu erhalten, die ihr in eurem Körper gegen ihn begangen habt. Wie man sich bettet, so liegt man, sagt man. Das heißt, jetzt ist die Zeit, sich zu entscheiden, wie mein Leben nach dem Tod ausschauen wird. In Johannes 5 sagt Jesus, ihr müsst euch darüber nicht wundern, denn es wird eine Stunde kommen, in der alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und herauskommen werden. Für die, die das Gute getan haben, also die an ihn geglaubt haben, ist es die Auferstehung ins Leben. Und für die, die das Böse getan haben, die Auferstehung ins Gericht. Deshalb steht auch im Buch der Prediger, eines meiner Lieblingsbücher, im 12. Kapitel, denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, bevor die bösen Tage kommen, die Jahre sich nähern, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Das heißt, jetzt ist die Zeit zu schauen, wie man sich bettet. Denn so wie man sich jetzt bettet, wird man in Ewigkeit liegen. Jetzt. Das ist der letzte Punkt. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Wenn wir feststehen im Glauben, in der Auferstehung, in dieser lebendigen Hoffnung, dann kann uns der Tod gar nichts. Dann kann uns diese Welt gar nichts. Darum bleibt standhaft. Weicht nicht ab vom Evangelium, weder zur liberalen Seite noch zur gesetzlichen Seite. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Nicht blinder Aktivismus, ich muss jetzt irgendwas tun, sondern das, was Gott vorbereitet hat. Unser Leben, Leben mit und für Jesus, so wie wir sind, wo wir sind, was wir sind. Im Epheserbrief schreibt Paulus im 2. Kapitel, was wir jetzt sind, ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt Lob und Anerkennung oder Ermutigung erhältst oder nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Aber Auferstehung bedeutet, dass all das, alle unsere Arbeit für Jesus nicht vergeblich ist. Weil es die Auferstehung gibt, gibt es immer einen Grund zu hoffen. Gott hat wirklich Großartiges mit uns vor. Und ich freue mich schon darauf. Amen. Wir hören jetzt dann ein Lied oder sehen ein Video. Könnt ihr schon starten. Und danach werden wir das Brotbrechen feiern. Und all jene, die an Jesus glauben, die seinen Tod und seine Auferstehung in Anspruch genommen haben, ganz persönlich, die in dieser lebendigen Hoffnung leben, dass sie einmal auferstehen werden, nicht zum Gericht, sondern zum ewigen Leben, weil sie Vergebung haben, die sind herzlich eingeladen, an einem Brotbrechen teilzunehmen.